Liebe Gemeinde, der Predigttext heute an diesem Sonntag kommt aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 8, die Verse 3 bis 11. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu Jesus: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Amen. Liebe Gemeinde, schon früh am Morgen wird Jesus an diesem Tag von seinem Nachtquartier aufgebrochen sein. Und wie schon so oft zuvor führt ihn sein Weg an diesem Morgen hinauf in den Tempel. Quirlendes Leben herrscht dort, vermutlich anlässlich eines jüdischen Festes, das in diesen Tagen im Tempel gefeiert wird. Die Luft ist also erfüllt. Sie ist erfüllt vom Schall der Posaunen und vom Duft der Opfer, die auf den Altären dargebracht werden. Ich sag's mal salopp, Kirchentagsstimmung sozusagen. Überall Gruppen, die in den Vorhöfen des Tempels dastehen und diskutieren, die von Menschen seit je bedacht werden müssen, Fragen, die diesen Menschen auf der Seele brennen. Um jeden, der sich öffentlich zu Wort meldet, bildet sich eine Schar, eine Gruppe von anderen Menschen. Man hört zu, man fragt, man tauscht Ansichten aus, man diskutiert. Und auch Jesus hat schnell eine Hörerschaft um sich, als er das Wort ergreift. Gebannt lesen sie ihm jedes Wort von den Lippen ab. Und plötzlich gibt es dort in dieser Runde um Jesus eine Bewegung. Ja, ich sag's mal übertragen, eine Schar von Juristen und ein paar Theologen führen diese Frau herbei. Sie wirkt so verängstigt. Ganz von selbst weitet sich der Kreis. Die Frau wird in die Mitte gestoßen. Stumme Blicke treffen sie aus dem Rund. Sie hält ihr Haupt gesenkt. Die Ankläger treten an Jesus heran und schildern, was sie dieser Frau vorzuwerfen haben. Sie schildern ihm den Rechtsfall, um den es in diesem Fall geht. Sie haben diese Frau offensichtlich in flagranti ertappt, gemeinsam mit einem Mann im Bett. Einer der beiden oder vielleicht auch beide sind jeweils mit anderen Partnern verheiratet. Ehebruch, ohne Zweifel und eindeutig. Und doch, liebe Gemeinde, stellen sich bei diesem Vorgang, der da geschieht, ja auch einige Fragen. Wie sehr müssen eigentlich diese strengen Sittenwächter diesen beiden, dieser Frau und diesem Mann nachspioniert haben, um sie genau in diesem Augenblick zu ertappen, sodass die Beweise unumkehrbar sind? Und die zweite Frage: Warum bringen sie eigentlich die Frau und nicht den Mann? Ist der entwischt? Warum steht er nicht zu ihr? Warum hat er sie im Stich gelassen in dieser Situation? War sie für ihn vielleicht nur ein Spielzeug, ein kurzes Abenteuer? Oder haben sie vielleicht auch ihn den Mann laufen lassen? Wird hier vielleicht mit zweierlei Maß gemessen? Und hat hier einer den anderen verführt oder war es doch Liebe zwischen beiden? Wir merken also, da bleiben Fragen offen und die Geschichte beantwortet uns diese Fragen auch nicht. Ehebruch jedenfalls in der Tat ein Vergehen, das zur damaligen Zeit nach dem alttestamentlichen Gesetz mit der Steinigung bestraft wird. Übrigens für beide, für Mann und Frau. Ein ehrenes Gesetz aus alter Zeit, das es so verlangt. Und wir merken, dass diese Szene, die sich dort abspielt, nun auch uns, unsere eigenen Gemüter tief bewegt. Die Frau kann eigentlich jetzt nichts anderes erwarten, als dass sie eine Stunde vermeintlichen Glücks nun mit dem Leben bezahlen muss. Wir erschaudern vor der Strenge des alttestamentlichen Gesetzes. Wir denken da heute liberaler, dass unsere Gesetzgebung heute keine Todesstrafe für Ehebruch, ja überhaupt keine Todesstrafe kennt, das ist gut so. Und doch wissen wir natürlich, dass wir uns längst bei diesen Fragen im anderen Extrem bewegen. Ehebruch heute eher ein verzeihlicher Kavaliersdelikt, wenn überhaupt. Außereheliche Affären von Größen aus Sport und Politik werden in der Öffentlichkeit durchaus auch mit Verständnis, ja schlimmsten Fall noch mit Spott bedacht. Und begierig verschlingen die Leser der Regenbogenpresse die einschlägigen Berichte, der Seitensprung gilt als tolerabel. Auf unsere Geschichte, auch vom Ende her gedacht, auf unsere Geschichte von der Ehebrecherin hier aus Johannes 8 kann man sich darauf nicht berufen. Auch wenn diese Begebenheit für die Ankläger und für die scheinbaren Hüter der Moral am Ende ganz anders ausgeht, als sie sich das vielleicht gedacht haben und die Geschichte mit einem Freispruch der Frau endet, stellt Jesus die Unantastbarkeit der Ehe auch in dieser Geschichte in keiner Weise in Frage. Völlig unabhängig davon, was die Welt um uns her denkt, wissen wir als Christen eben auch um den Ernst und den Sinn eines solchen sechsten Gebotes, du sollst nicht Ehe brechen. Es beschreibt dieses Gebot, diesen von Gott gewollten Schutzraum, diesen Lebensraum, in dem sich die Gemeinsamkeit von Mann und der Frau unter dem Segen Gottes entfalten kann. Und wer dieses Gebot missachtet, der läuft eben Gefahr, sein eigenes Leben und das Leben anderer dann auch zu beschädigen oder zu zerstören. Gott ist es ernst mit diesem Gebot. Er will es so, weil er ein Gott des Lebens, weil er ein menschenfreundlicher Gott ist. Und an diesem Willen Gottes ist diese Frau und ist ja auch der darin mitverwickelte Mann schuldig geworden. Die Frau hat es auszubaden. Wie so oft vorher und auch nachher in der Geschichte. Ihr wird es als Schande angehängt. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Und da steht sie nun im harten Licht des Sonnenscheins, rings um die Männer mit den Steinen und bald wird sie im Sand verbluten. Ihre Ankläger sind eigentlich gar nicht an ihrem persönlichen Schicksal interessiert. Darum geht es in diesem Augenblick nicht. Für diese Männer ist es ja ein juristischer Fall. Und dazu noch die ideale Gelegenheit, um diesem misslieben Jesus eine Falle zu stellen. Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, dann die Todesstrafe zu vollziehen, diesen Menschen zu steinigen. Was sagst du? Jesus kann jetzt eigentlich antworten, was er will. Diese Schlinge wird sich nun um seinen Hals ziehen. Nimmt er die Frau in Schutz, dann stellt er sich gegen das Gesetz. Das kann er sich eigentlich nicht leisten. Und tritt er vor das Gesetz ein, dann ist er ja in seiner Liebe zu den Menschen nicht konsequent, von der er sonst nur allzu oft auch spricht und sie auch lebt. Wenn fürs Gesetz, dann also gegen den Menschen. Und wenn für den Menschen, dann gegen das Gesetz. Die Gegner lauern deshalb auf seine Antwort. Jetzt muss er Stellung beziehen und Jesus erschweigt. Er kauert sich auf den Boden, er malt und schreibt in den Sand. Eigenartig, dass in dieser Geschichte so oft auch dieser Haltungswechsel von Jesus beschrieben wird. Er will offensichtlich in diesem Augenblick durch sein Niederkauern zeigen, dass er nicht auf gleichem Stand mit diesen Männern und ihren Argumenten stehen möchte. Denn sie erheben sich über die schuldig gewordene. Bei diesen Menschen, bei diesen Anklägern erleben wir eindrücklich die Psychologie der Anklage, die Psychologie des Verurteilens. Es erhöht das eigene, das nur allzu oft auch so schwach ausgeprägte Selbstbewusstsein ungemein, wenn man auf andere herabsehen kann. Wenn man auf andere herabsehen kann, die offensichtlich moralisch schlechter sind als man selbst. Dieses Herabsetzen, diese Psychologie des wenig und schwach ausgeprägten Selbstbewusstseins möchte Jesus nicht mitmachen. Er widersetzt sich dieser Gedankenwelt. Diese Denk-, diese Glaubensmuster auch sind ihm fremd. Das Herabsehen ist nicht seine Sache. Und wir merken, die Ankläger, sie wollen eben einfache, sie wollen glatte, sie wollen eindeutige Wege gehen. Für sie ist alles geordnet und eingeteilt in schuldig und unschuldig, in schwarz und weiß, in gläubig und ungläubig. Liebe Gemeinde, wenn das nur immer so einfach wäre, ist es nicht. In der Regel ist es immer komplexer und komplizierter. Diese Männer wissen genau, was ein Christ darf und was er nicht darf. Gesetzliches Denken ist immer auf glatte und vereinfachte Formen aus. Aber Jesus entzieht sich. Er möchte diesen Weg nicht mitgehen, er malt in den Sand. Auf ihn kann man sich offensichtlich bei dieser Denkweise nicht berufen. Und dann richtet er sich doch noch für einen Augenblick auf und schaut seinen Kritikern in die Augen. Nur kurz zur Gegenantwort begibt er sich auf Augenhöhe mit den Anklägern. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, sagt er. Und dann bückt er sich wieder nieder und schreibt weiter in den Sand. Er ermöglicht freien Raum zur Entscheidung. Kein durchbohrender Blick soll in irgendeiner Art und Weise diesen Erkenntnisprozess der Männer beeinflussen. Jesus hat keine psychologischen Tricks nötig. Allein die Macht des Wortes, allein die Macht des göttlichen Wortes soll diese zu Stein gewordenen Gewissen dieser Menschen nun überführen. Eigentlich, wenn man es genau betrachtet, gibt Jesus mit seinen Worten die Zustimmung zur Steinigung. Er bestätigt sie in vollem Umfang. Er verbindet lediglich sie mit einer Bedingung. Wer unter euch ohne Sünde ist, der fange an. Der werfe den ersten Stein. Nur der darf die Hand erheben, der ohne Sünde ist. Und auf einmal, liebe Gemeinde, merken wir, dass die Rollen dieser Geschichte sich tauschen, dass aus den Anklägern in dieser Geschichte nun plötzlich Angeklagte werden. Damit muss man bei Jesus rechnen. Besonders der sich gerne als Richter über andere stellt, besonders die das Herabsehen schon für sich selbst kultiviert haben. Und die Männer dachten, sie könnten aus der Distanz diskutieren, sich die Sache selbst vom Leibe halten, doch plötzlich sind sie mit ihrem eigenen Leben, mit ihrer eigenen Verhaltensweise und auch mit ihrem Verständnis von Religion Teil der Geschichte. Auch damit muss rechnen, wer sich Jesus in den Weg stellt. Die Ankläger damals und auch wir heute müssen uns, glaube ich, etwas fragen lassen. Ich glaube, auch die oft mit Fingern auf andere zeigen, gerade in diesen moralischen Dingen und sich so schnell entrüsten, müssen sich aufgrund dieser Geschichte etwas fragen lassen. Wie hätte ich mich verhalten, wenn mich mein Lebensschicksal auf einen ähnlichen Weg geführt hätte wie diese Frau? Und welche Versuchung war dieser Mensch, diese Frau ausgesetzt und welcher Versuchung sind andere Menschen ausgesetzt, vor denen ich vielleicht aus lauter Barmherzigkeit, von wem, des Schicksals oder Gottes vielleicht auch bewahrt geblieben sind. Oder aber auch das ganz andere, welche Abgründe gibt es vielleicht doch auch in meinem eigenen Leben, von denen sonst keiner etwas weiß und die mir vielleicht in diesem Augenblick auch nicht vor Augen stehen, weil ich sie längst in den Tiefen meiner Seele verdrängt habe. Dabei stecken doch in mir dieselben dunklen Möglichkeiten. Ich bin doch genauso versuchlich. Keiner von uns könnte doch für sich selbst die Hand ins Feuer legen. Ich übertrete vielleicht an anderer Stelle genauso die Gebote Gottes wie die Menschen, die ich moralisch verurteile. Liebe Gemeinde, wer selbst als Sünder unter dem Gericht Gottes steht, sollte sich nicht anmaßen, einen anderen Sünder zu richten. Müsste es, liebe Gemeinde, unter uns Sündern nicht vielmehr statt gegenseitiger Verurteilung Solidarität geben? Solidarität, weil wir doch alle im gleichen Boot sitzen? Und ich frage mich schon, was bekommt ein Mensch mit einer solchen Geschichte, wenn wir sie denn wüssten, von uns zu spüren, wenn er unsere Gemeinschaft sucht? Es sind die Ältesten, die in dieser Geschichte zuerst gehen. Der Evangelist hält es für wichtig, das zu berichten. Ist es vielleicht der Vorsprung an Lebenserfahrung, der diese Älteren das zuerst erkennen lässt, dass Jesus recht hat? Mit einem Satz rückt Jesus die Verhältnisse zurecht. Ihr, die ihr so gerne herabseht und verurteilt, ihr seid an dieser Stelle nicht zuständig. Nur einer ist ohne Sünde, nur einer ist Richter, nur einer hätte das Recht, einen Stein zu werfen, und das ist Jesus selbst. Und deshalb gehen sie betroffen, einer nach dem anderen. Der Kreis löst sich auf, nur Jesus und die Frau bleiben übrig. Und liebe Gemeinde, nun merken wir etwas sehr Bewegendes in dieser Geschichte. Dem Recht haben und dem Herabsehen tritt nun in dieser Erzählung eine neue Ordnung gegenüber. Die Ordnung der Liebe Gottes, die sich eines Menschen erbarmt. Und jetzt sind Steine keine Argumente mehr. Eine einzige Frau mit ihrem Leib und ihrem Blut und ihrer Angst ist jetzt wichtiger. Eine neue Wirklichkeit tritt auf den Plan, die mit den bisherigen harten Realitäten und scheinbaren Fakten in Streit kommt. Die Pharisäer, die Ankläger, haben über diese Frau geredet. Jesus spricht mit dieser Frau. Eine Streitfrage auf akademischer Ebene verwandelt sich unter der Hand bei Jesus in eine Existenzfrage. Die Frau wird bei Jesus vom Objekt, von einem Fall zum Subjekt, zur Person. Und als es zum Gespräch mit der Frau kommt, die dort immer noch steht, richtet sich Jesus wieder auf. Sicherlich auch kein Zufall. Eine tiefe Symbolik. Jesus sucht nun den Blick mit der Sünderin. Und auch die Beschämte, auch die Sünderin kann nun Jesus offen in die Augen sehen. Als Angesehenen kann man auch seinen Blick aufrichten, auch wenn man sich vielleicht selbst verurteilt. Augustin, der Kirchenvater der frühen Kirche, schreibt in einer Auslegung zu dieser Stelle: Übrig geblieben sind jetzt nur noch zwei. Die Miseria et Misericordia, also ein erbärmlicher Mensch und ein sich erbarmender Gott. Noch immer steht die Frau als Angeklagte und überführte Sünderin vor Jesus. Und Jesus hebt das Gebot, dass diese Frau schuldig spricht, nicht auf. Aber eines ist nun anders in dieser neuen Ordnung. Der Umgang mit Schuld ist keine Sache von in Paragraphen gegossener Lehre. Die Frau wird gerettet, weil sich ihr Herr über sie erbarmt und ihre Schuld mit ans Kreuz trägt. Der, der allein das Urteil zu sprechen hat, will nicht ihren Tod, sondern will Vergebung und Leben. Und deshalb werden in seinem Reich auch die Sünder freigesprochen. Aber das Ja Jesu gilt eben dem Sünder und nicht der Sünde. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, sagt er zu der Frau. Das heißt, du bist so angenommen, wie du bist, aber das heißt auch, dass du nicht so bleiben musst, wie du warst. Ein Neuanfang ist möglich, immer, für diese Frau und für uns auch. Amen.